Willkommen bei der 10. Folge der Schwankweiber. Wir sind zurück. Nein, eigentlich bin nur ich zurück. Donna und ich haben nämlich beschlossen, getrennte Wege zu gehen. She will be missed. Die Schwankweiber gibt's aber weiterhin. Im neuen Format werde ich, Katrin, jedes Mal mit einer großartigen Gästin über verschiedene feministische Realitäten, Themen und Kategorien sprechen. Immerhin kann es nicht genug Schwankweiber geben. Heute geht es um die Muse. Wir beginnen am Anfang. Ich freue mich ganz extrem, meine allererste Gästin begrüßen zu dürfen. Es ist für mich wirklich ein historischer Moment, als auch für den Podcast. Bei mir ist heute die Edwina. Sie ist Wahlwienerin, liebt Katzen sowie Fotografie und ist bald Master of the Kulturwissenschaften. Hi!
Hi, girl!
How you doing? Welcome to my podcast!
Ja, schön hier zu sein. Ich fühle mich sehr geehrt.
Ja, ich fühle mich sehr geehrt. Meine erste Frage ist extrem klassisch und zwar, wie war dein Tag bislang und hast du heute schon an Feminismus gedacht?
Wowie. Okay, mein Tag war eigentlich sehr entspannt und ich habe sogar mehrmals an Feminismus gedacht, weil ich habe zum einen heute schon ein feministisches Buch gekauft und zum anderen mal wieder auf Instagram relativ viel Zeit damit verbracht, mir feministische oder eigentlich eher frauenfeindliche Sachen anzuschauen, die von Feministinnen angekreidet werden.
Welches Buch hast du dir gekauft?
Ich habe mir heute von Liv Strömquist I'm Every Woman gekauft.
Okay, great.
Und habe damit eigentlich meine Liv Strömquist-Sammlung komplett gemacht, wenn ich das richtig sehe. Ich glaube, es gibt 4 mittlerweile Graphic Novels von ihr und jetzt habe ich alle.
Ja, sollte auch eigentlich ein Pflichtding sein in jedem Bücherschrank, würde ich meinen.
Vielleicht sogar am besten schon für junge Jugendliche.
Im Kindergarten, so bei der Geburt. Jeder kriegt bei der Geburt einen Schnuller und ein Livestream-Band.
Man kann sich ja, bevor man lesen kann, einfach mal die Bilder anschauen. Dann ist man auch nicht so schockiert, wenn man das erste Mal tatsächlich eine Vulva sieht.
What's that? Never heard of that before. Nein, Spaß. Wir haben uns ja heute zusammengefunden, um unter anderem über die Muse zu sprechen.
Yes.
Und das Buch, das du gerade erwähnt hast, hat ja auch was damit zu tun.
Genau.
Genau. Was würdest du eigentlich mit dem Begriff mal ganz grundsätzlich verbinden, wenn du hörst, die Muse?
Ja, ich glaube, leider denke ich erstmal nicht an die klassischen Musen. Wobei das auch, weil ich letztens erst wieder im Kunsthistorischen Museum war, wo die Musen ganz oft abgebildet werden. Also die klassischen olympischen Musen.
Ja.
Leider denke ich aber trotzdem, wenn ich Muse höre, denke ich an junge, schöne Frauen, die mit alten, hässlichen Künstlern zusammen sind.
Ja, voll. Vielleicht für die Zuhörerinnen, die Musen sind ja eigentlich ursprünglich in der griechischen Mythologie, glaube ich, diejenigen, die den Göttern, die gelangweilt sind und ungebildet sind, die Kultur bringen, oder?
Soweit ich weiß, sind sie ja selbst Göttinnen. Das sind Schutzgöttinnen der Künste und Wissenschaften. Ich glaube, es gibt 9 Stück davon, wenn ich mich recht entsinne.
Genau, ja.
Eine, die wir natürlich alle kennen, ist die Thalia. Vielleicht habe ich bei der auch vorhin Böses Mädchen ein Buch gekauft. Und die sind für die verschiedenen, sage ich mal, Ressorts der verschiedenen Künste und Wissenschaften zuständig. Und bringen dann praktisch so gesehen die Inspiration. Und ich nehme stark an, dass daher dann auch die heutige Muse kommt oder was man jetzt eher darunter versteht.
Ja, ich habe auch ganz schlau nachgelesen, dass diese so heilige Stätten damals, die diese Musen quasi vergöttert haben, Museion hießen und dass das eigentlich das Wort Museum davon kommt. Und natürlich auch das Wort Musik zum Beispiel. Also
das klingt sehr sinnvoll, weil natürlich schaut man sich ja im Museum auch die verschiedenen Gebiete der jeweiligen Musen an.
Voll. Und das Zweite, was du natürlich gesagt hast, ist, Musen sind quasi Inspirationen für alte Männer, die gerne sich inspirieren lassen von schönen Personen.
Ja, zumindest ist es, glaube ich, so eine Negativkonnotation, die da für mich manchmal mitschwingt. Was ich aber auch gleich im Kopf hatte, war so ein bisschen, dass Muse für mich auch ein Begriff ist, der gerne zum Verschleiern von Ungleichgewichten in solchen Künstlerbeziehungen benutzt wird, weil ja. Inspiration, ja gut, wenn man jetzt wirklich nur jemanden anschaut und dann sagt, okay, passt, ich mache jetzt hier ein Meisterwerk draus von mir aus, aber ganz oft steckt da ja wesentlich mehr dahinter. Also, dass diese Frauen einfach nicht nur da saßen und inspiriert haben, sondern vielleicht einfach maßgeblich an der Kunst mitgewirkt haben und trotzdem nicht tatsächlich dafür gewürdigt wurden.
Genau, ich habe ja auch für diese Folge ein Bild von Walli Neuziel genommen, also gemalt von Ego Schiele. Und sie wurde ja in dieser Ausstellung, die es gab, über sie auch eben als seine Muse oder die hauptsächliche Muse irgendwie identifiziert. Und dabei war sie nicht nur seine Muse, sondern auch seine Liebhaberin, aber auch seine Managerin. Also das ist ja immer das Spannende, wenn man sich so Machtbeziehungen oder Dynamiken anschaut, kommt es immer darauf an, wo man nachliest und man findet dann halt dann den jeweiligen richtigen Begriff oder auch nicht. Ja. Und ich glaube, also ab einem gewissen Zeitpunkt, also nachgelesen habe ich das, ab der Neuzeit geht es da immer um konkrete Personen und eben nicht mehr um Göttinnen oder um Allegorien von etwas quasi. Und diese Frauen waren meistens Musen, weil sie, also nicht alle, aber wahrscheinlich selber Künstlerinnen werden wollten und das meistens der einzige Weg war, wie eine Frau überhaupt in die Nähe von Kunst kommen konnte. Das ist ja eigentlich, wenn du sagst, es verschleiert alles, das ist absolut der richtige Begriff, sage ich mal.
Ich habe tatsächlich auch einige Dokumentationen über solche alten weißen Männer angeschaut, die sich mit solchen Musen inspiriert haben, die dann auch meistens irgendwann ihre Frauen wurden und meistens auch Mütter der Kinder, der gemeinsamen. Mir fällt jetzt gerade Françoise Gillot ein. Françoise ist ja eine Frau, die auch selber Künstlerin war. Und eben, dann gab es noch ein weiteres Beispiel, das mir gerade nicht einfällt, wo dann die junge Künstlerin ganz gezielt nach alten, berühmten Künstlern gesucht hat, um sich praktisch einen Platz in dieser Welt verschaffen zu können. Also ich glaube, das war einfach noch vor, paar Jahrzehnten noch gar nicht so ungewöhnlich.
Ja.
Und daher kommt dann leider, glaube ich, auch diese Tatsache, dass das verschleiert wird, weil diese Frauen in der Regel großartige Kunst gemacht haben und eigentlich diese Männer nicht hätten brauchen sollen. Aber
Ja, und vor allem, also was ich auch spannend fand, ist bei Gustav Klimt zum Beispiel, die Frau, die bei auf dem Bild der Kuss oben ist, also das soll angeblich eine Dame sein, die hieß Emily Flöge. Und die war, oder Flüge, die war quasi zu dem Zeitpunkt eine mega Avantgarde-Modedesignerin und hat für ihn auch diese Kleider gemacht, die er getragen hat, für die er so berühmt wurde. Und eigentlich das, also einerseits, sie wurde nicht einmal benannt, dass es sie ist. Das heißt, der Credit hat immer schon erstens gefehlt.
Ich wollte gerade sagen, where's the credit?
Ja, und zweitens wurde auch ihr komplett eigenständiges Werk, also unabhängig von seiner Kunst, komplett ignoriert. Das heißt nicht nur, dass man quasi als Muse hingestellt wird, wenn das war halt irgendwie die Frau in seinem Leben, sondern nein, sie hatte auch ein eigenes Leben und war dann noch mit ihm unterwegs. Also das finde ich auch ganz spannend zum Beispiel.
In dem Fall könnte man ja auch einfach sagen, dass ja seine Ästhetik sich offensichtlich an ihrer irgendwo bedient hat. Also nicht nur inspiriert, sondern einfach zum Teil tatsächlich Teile übernommen wurden. Also da frage ich mich dann schon, ich habe oft nämlich auch gedacht bei diesen Künstlerbeziehungen, wo auch ganz oft wirklich gruselige Altersunterschiede vorherrschen und jetzt nicht im Sinne von 30 und 60, sondern eher so richtig, 18 und Ende 40.
Ja.
Dass das für mich ganz oft immer noch schwer verständlich ist, dass selbst zum Beispiel auf Arte in der Dokumentation die Frau dann erstmal als Muse vorgestellt wird, wenn es aber eigentlich in Wahrheit gleichberechtigte Künstlerbeziehungen waren, wovon halt die eine Person in der Öffentlichkeit erfolgreich war, die andere nicht so wirklich.
Ja. Und das Orge finde ich, also grundsätzlich daran ist, dass sich darin ja zeigt, wie eine Gesellschaft die Frauen in ihr behandelt, wenn man sogar wahrscheinlich, keine Ahnung, im letzten Jahrhundert als Künstlerin noch nicht mal quasi diese Karriere wirklich ausüben konnte und Geld verdienen konnte damit. Also wie lange es quasi gebraucht hat, bis man sich daraus emanzipiert, dass es quasi die Gnade von einem 50 Jahre älteren Mann braucht, damit man irgendwie gesehen oder gehört oder bezahlt wird quasi. Und da komme ich schon zum nächsten Punkt, der mich eigentlich da bei der Recherche am meisten fasziniert hat, ist, dass sie total viele Gratisarbeiten gemacht haben. Also wir haben jetzt gerade vorher schon von den Credits per se geredet, aber das ist ja, also ich meine, ich weiß jetzt nicht genau, ab wann Frauen Geld verdienen durften. Fragezeichen.
I mean,
it's a new invention, I guess, ja. Mhm. Weil Kapitalismus gibt es ja noch nicht so lange. Aber
inklusiven Kapitalismus. Das,
ich glaube, die haben schon sehr, also wenn man das jetzt als Modelljob irgendwie ansieht, die haben wahrscheinlich schon ein Entgelt dafür bekommen. Aber wie du sagst, eben diese Gleichberechtigung hat einfach nicht stattgefunden und auch nicht finanziell. Und auch diese bei Valinor-Ziel zum Beispiel, ich war eben bei der Ausstellung von ihr oder über sie und habe da zum ersten Mal näher darüber nachgedacht, wie viel im Bild eigentlich von ihr steckt. Ich meine, das klingt jetzt ein bisschen banal, weil sie ist ja quasi das Motiv. Aber er sieht ja die Welt durch ihre Augen zurückgespiegelt. Und ich glaube einfach, wenn man sich nicht in sicheren finanziellen Situationen befindet, kann man leicht mal ausgebeutet werden für das. Weißt du, was ich meine? Also,
ja. Es
ist ja nicht so, als würden, keine Ahnung, damals die Jobs nur so herumgeflogen sein, die gut bezahlt worden sind, sondern da hat man irgendwem ein paar Schilling, Fragezeichen, oder Goldstücke gegeben und gesagt, stell dich hin und zieh dich aus oder so.
Ja, also das habe ich dir, glaube ich, auch privat schon mal erzählt, aber tatsächlich gibt es das ja, also diese Problematik ist in der Fotografie teilweise natürlich auch recht groß, weil es da noch viel offensichtlicher ist, wenn jetzt ein Künstler eine Frau fotografiert, dass ja der Wert dieses Bildes ganz maßgeblich von dieser Frau abhängt.
Ja.
Weil natürlich ist Fotografie auch Kunst, aber sie ist ja etwas direkter, würde ich jetzt mal behaupten, als eine Malerei, Zeichnung, was auch immer. Und da gab es schon hier und da auch Beispiele, wo sich diese Musen dann irgendwann versucht haben zu emanzipieren. Und ich kenne jetzt nur ein berühmtes Beispiel, aber da ist es halt auch einfach schlecht ausgegangen für die junge Frau, weil, keine Ahnung, sehr, sehr erfolgreicher, sehr mächtiger Mann mit einem großen Namen, da beschwert man sich nicht, wenn man nicht für jedes Foto bezahlt wird. Oder wenn zum Beispiel auf einmal Presse eingeladen wird zu einem Aktshooting, wovon man dann 2 Sekunden vorher erfährt. Also,
um welchen Fall handelt es sich da?
Da geht es jetzt, also ich spreche jetzt von Araki. Und diese junge Frau, die sich, glaube ich, im Zuge des MeToo-Movements irgendwann dann halt an die Öffentlichkeit gewendet hat mit einem offenen Brief. Also sie hat ihm keinen sexuellen Missbrauch vorgeworfen, aber sie hat gesagt, sie fühlt sich ausgebeutet, weil sie haben 15 Jahre ganz eng zusammengearbeitet. Es gibt massenhaft Fotostrecken, die nur sie abbilden, weil er halt tatsächlich einfach sie als seine Muse bezeichnet hat und ich glaube wahrscheinlich auch ziemlich verschossen war, zumindest in ihr
leichte Obsession.
Ja, es ist latent obsessiv gewesen, absolut. Und es gibt ganze Fotostrecken, die nur sie abbilden und sie hat halt einfach gesagt, sie wurde dafür zum Teil gar nicht und wenn nicht gut entlohnt. Es wurden Bilder von ihr ohne ihre Einstimmung veröffentlicht,
Wahnsinn.
In Ausstellungen gezeigt und so weiter und so fort. Und da habe ich mich dann auch gefragt, wenn eine Frau fotografiert wird, selbst wenn sie nur ein Model wäre, also nur in Anführungszeichen als Model zu diesem Job geht, dann hat sie ja doch eigentlich noch irgendwo ein, also dann, was heißt eigentlich, sie hat ja ein Anrecht darauf zu sagen, ich möchte vielleicht jetzt nicht, dass Nacktfotos von mir in diesem und jenem Museum hängen oder für weiß ich nicht wie viel 1.000 Euro verkauft werden.
Ja, und wann war das? Oder
das ist noch nicht lange her. Ich weiß es
ja
nicht ganz genau.
Ich wollte gerade einen Witz drüber machen, das kann ja heutzutage nicht mehr passieren, aber ich glaube, sobald du quasi diese ungleiche Macht hast, obwohl sie vielleicht eigentlich gar nicht, also so ist, weil sie ist ja gleichberechtigt und vielleicht genug Frauen können sich in solchen Situationen besser schützen oder wirklich rechtlich gegen Sachen vorgehen und so weiter. Aber wenn du auch sagst, dass hier Sachen veröffentlicht worden sind oder Leute eingeladen worden sind, ohne Zustimmung, das ist einfach Worst-Case-Szenario, würde ich mal sagen, für so jemanden.
Absolut.
Und ich finde auch, wenn man, also man kann, also es gibt so ganz dubiose Leute auch, weil das sind jetzt alle ganz große, mächtige, sage ich mal, Künstler in Anführungszeichen, auf die wir uns ja gerade irgendwie beziehen. Aber es gibt ja auch genug Menschen, die versuchen, irgendwelche Leute irgendwo hinzulocken, sozusagen so, ja, ich fotografiere immer Models und ich bringe dich groß raus und falsche Versprechungen machen. Also ich glaube, in dieser ganzen Welt eröffnen sich dann ganz viele Falltüren, die man eigentlich gar nicht sehen will. Und auch irgendwie so Männerherz sagen, ja, ich mache jetzt Fotografie, aber fotografiert halt nur halbnackte Frauen. Und ich meine, das ist jetzt keine Kunst, eine halbnackte Frau halbwegs schön darzustellen. Also, weißt du, was ich meine?
Beziehungsweise es ist ja auch mindestens zu 50%, wenn nicht mehr, die Frau.
Ja.
Also
ja,
es ist eben genau das nicht mehr, dass man dann sagen kann, okay, das habe ich gemacht. Naja, aber wen sieht man denn da? Nicht dich. Dich will nämlich wahrscheinlich keiner sehen.
Ja, und
sehen.
Wenn du sie weg illustrierst, also im Bild, dann schau mal, wie viel du noch hast davon, ja. Und deshalb eben auch, weil ich das vorher gesagt habe, mit den Allegorien, weil früher diese Musenbilder, also ich glaube, ich habe das schon mal auf unserer Social-Media-Seite gepostet, dass eben so viel Prozent nackter Frauen in Museen hängen, grundsätzlich. Also das ist ja ein uraltes Mittel, sage ich mal, zum Zweck. Und diese nackten Frauen quasi ja immer nicht wirkliche Frauen darstellen, sondern immer irgendwelche Tugenden und immer irgendwelche bigger als das Leben selbst quasi Sachen verkörpern, die es ja quasi in der Realität irgendwie gar nicht gibt. Also die sind ja nur Projektionsfläche im Endeffekt, oder? Und da geht es ja weder um die Frauen selbst, noch um ihre Geschichte oder ihre Identität oder, ich meine, es ist jetzt per se nichts Schlimmes, eine nackte Frau zu zeichnen, klarerweise, oder sich zeichnen zu lassen, aus ihrer Sicht. Am Ende des Tages, also ich habe irgend so eine gute Referenz da gelesen von einer Schweizer Künstlerin. Die Künstlerin Bettina Eichen, das ist eine Schweizer Bildhauerin und die hat eben diese neuen Musen gemacht und die stehen, glaube ich, jetzt irgendwo in der Schweiz auf einer Uni. Um quasi mal das so zu hinterfragen, weil wenn ein männlicher Künstler die Frau quasi braucht, die Inspiration, was braucht denn eine Künstlerin? Sie muss quasi ihre eigene Muse sein. Mhm. Und sie hat das, also das sollte man sich anschauen, das ist echt irgendwie sehr eindrucksvoll, weil die sind in total nachdenkenden Positionen, weil sie halt sagt, sie sind so die Göttinnen eigentlich des Erinnerns an sich selbst und an die Kraft, die sie selber haben, und um nicht irgendwie Entertainment für jemanden anderen zu sein.
Na, ich habe halt auch das Gefühl, dass dieses eben die Inspiration brauchen, das ist ja absolut okay, jeder braucht Inspiration, Voll. Das ist gar nicht das Ding. Ich habe nur manchmal das Gefühl, also auf einer psychologischen Ebene, sage ich mal, dass man mit dem Begriff Muse dann so vermeintlich jemanden ehrt.
Mhm.
Aber de facto in einem ganz pragmatischen Sinne, glaube ich, ist es einfach das spielt sich nicht mehr, dass man einfach sagt, okay, du bist meine Muse.
Ja.
Voll gut. Ja, aber where's my check?
So. Ja, fix.
Ich glaube, das kann man wahrscheinlich auch einfach heute nimmer so machen. Im großen Stil. Zumindest wird es hinterfragt mittlerweile. Also gerade jetzt mit diesen Kaori-Geschichten bei Araki, das wird zumindest irgendwie wahrgenommen und gehört, wenn dann die Frau sagt, hey, by the way, ihr ergötzt euch an meinem Artbild und ich habe davon nichts.
Ja.
Das ist komisch. Ja. Das kann nicht stimmen.
Ja, und vor allem, sie hat auch mehr Möglichkeiten, erstens einmal sich sichtbarer zu machen oder ihre Arbeit sichtbar zu machen, weil wenn das sozusagen deine Profession einfach ist, Modell zu stehen oder völlig egal, ja, dann hast du quasi einen Arbeitsvertrag und es gibt was Offizielles und das ist, ich glaube auch, vielleicht digital einfacher, sich selbst zu vermarkten und niemanden mehr zu brauchen, der dir die Tür öffnet, um irgendwo reinzukommen, in einen Machtbereich zu kommen oder so. Aber was ich eben im Zuge der Recherche auch gelesen habe, mega lustig, es gibt Leute, die als Musen arbeiten, im Sinne von, dass sie sowas sind wie Coaches. Also es gibt so Frauen, die machen so, also es ist so eine dubiose Mischung zwischen, ich glaube, so, also Therapie, ohne dass das jetzt Ärztinnen sind, Coaching, so Mental Coaching und
Creative
auch
Coaching.
Ein bisschen mir entfallen die Worte, nicht abergläubisch, aber so
spirituell,
genau. Also es ist so eine Mischung. Und die sagt halt, ja, Leute kommen zu ihr und bezahlen sie dafür, dass sie eine Muse ist, im Sinne von, sie sieht halt dann die Leute und kann ihnen dann sagen, was sie brauchen. Also es war so ein Interview mit einer einer Muse in Anführungszeichen, die das so ein bisschen als Job Description hatte. Und ich fand das ganz witzig, dass sie das so weitergedacht hat. Ich meine jetzt unabhängig
eine davon, Rückeroberung praktisch von der Rolle der Muse, aber halt mit Arbeitsvertrag.
Ja, genau. Also es ist irgendwas was Offizielles, aber man kann sich quasi, ich weiß nicht, wie viel eine Stunde bei ihr kostet, aber sie meint halt, je nachdem, was die andere Person quasi braucht, kann sie auch Tage mit der Person verbringen und sie inspirieren oder ihr helfen, sich wiederzufinden. Also wie gesagt, es mischt ein bisschen in alle Ebenen und ist vielleicht dubios, aber am Ende des Tages, wie du sagst, eine Rückeroberung möglicherweise. Also
es klingt dubios, aber es klingt ja genauso dubios andersrum. Also zu sagen, okay, ich bin jetzt Künstler und ich maße mir an, dass deine Tätigkeit für mich darin besteht, dass du Zeit mit mir verbringst und mich inspirierst, Punkt. So, also
genau, und was sie was sagt, so dass die Inspiration oder das Schaffen per se halt so was grundlegend Weibliches ist. Also ohne diese binären Sachen jetzt immer nur zu reproduzieren, ja, aber sozusagen, dass ein fruchtbarer Boden,
okay.
In Anführungszeichen, also das sind ihre Worte, so ein fruchtbarer Boden zu sein, das liegt einfach in uns, wie auch immer, ja, dass man jetzt da äußern möchte oder nicht, oder richtig findet oder nicht. Aber ich fand es einfach so lustig, wenn man denkt, so ja, viele Frauen sind der Nährboden für ganz viele Dinge. Und wie du sagst, natürlich, alles ist von irgendwas inspiriert. Es gibt im Endeffekt heutzutage schon gar nicht irgendeinen originären Gedanken. Und du bist der erste Mensch, der das gedacht hat oder gezeichnet oder fotografiert hat. Aber ich glaube einfach trotzdem, wenn ich mir so anschaue in meinem Umfeld auch, wie viele Frauen oft irgendwie Ideen haben, irgendwelche Dinge zu machen oder zu planen und die Person daneben sagt, ah, danke für die Info, ich mach das jetzt.
Ich bin immer weg.
Und du kommst also quasi gar nicht mehr vor. Also vielleicht ist es heute sogar oder ich glaube, es kommt darauf an, wo man ist, aber Kreativität per se hat ja schon meistens einen Preis. Also es gibt ja genug kreative Berufe. Aber so, du weißt, was ich meine? So Ideen so, ah, wir könnten das und das machen. Und der Dude neben dir so, ah, voll gute Idee, danke dafür. Und du denkst so, nee, das ist jetzt meine Idee gewesen. Also ich weiß nicht, ob dir schon mal sowas passiert ist, aber
ich glaube, ich wurde noch nie tatsächlich kreativ beraubt. Also außer jetzt vielleicht kreativ sicher sogar eigentlich nicht. Vielleicht, wenn überhaupt, dann akademisch.
Ja.
Also im Sinne von Gruppenarbeiten, du sagst irgendwas Cleveres, jemand anders nimmt sich das und trägt es irgendwie dann an die Stellen, wo dann die Benotungen herkommen. Mhm. Sowas ja.
Mhm. Ist aber, ja auch irgendwie kreativ bis zum gewissen
Ja, natürlich,
Tag.
Das stimmt schon. Eben, und die Musen eigentlich, so wie ich das jetzt nachgelesen habe, waren ja ursprünglich nicht nur für die Künste zuständig. Weil ich glaube, es gibt auch eine Muse der Astronomie. Also so ein bisschen Wissenschaft haben die ja auch drin.
Also ich habe da die Liste.
Von den griechischen.
Ja. Da steht Geschichte, die Singende, die Tanzfrohe, die Blühende, die Ergötzende.
Ja, sehr was.
Gesang und Tanz, Sternkunde, ja, die Hymnenreiche, die Schönstimmige, das sind alles total tolle Worte.
Ja, sehr blumige Worte vor allem.
Was für mich am faszinierendsten war bei der Recherche und beim Nachlesen, war ja, dass trotzdem dieses Wort oder dieses Konzept eher schon so früh vorkommt und wirklich in den ersten richtig großen Texten vorgekommen ist. Ebenso etwas auch wie die Odyssee von Homer. Und das halt beginnt mit dem Satz, nenne mir, Muse, die Taten des vielgewanderten Manns, welcher so weit geirrt nach der heiligen Troja-Zerstörung. Also er bittet die Muse um Inspiration zu Beginn, weil sonst wird es einfach die ganze Story nicht geben. Mm. Weil er denkt sich so danach, ja gut, wir haben jetzt Troja zerstört, what I'm gonna do next? Und da braucht man halt irgendeinen Hint. Und natürlich könnte man auch sagen, gut, eine Muse ist vielleicht in dem Zusammenhang auch geschlechtslos, aber wir würden immer eine Frau darin sehen. Oder hast du schon mal eine männliche Muse in irgendeinem Kontext wahrgenommen? Also ich keine. Ich weiß nicht.
Singulär, aber ich glaube tatsächlich auch, dass die, es sind Schutzgöttinnen, also die haben ja so gesehen schon ein Geschlecht, aber das, was dir, wenn die Muse dich küsst im umgangssprachlichen oder im sprichwörtlichen Sinne, dann kommt ja nicht die Göttin runter und küsst dich, sondern sie kommt durch etwas.
Ich hab gedacht.
Also so gesehen, die tatsächliche Muse, die einen dann erreicht, hat ja kein Geschlecht mehr, eigentlich.
Mhm.
Es wird ja nur eben dann in unserer Gebräuchlichkeit wieder mit einem Geschlecht verbunden. Weil eine Gottheit, gut, bei den Griechen hatten sie Geschlechter, aber das, was beim Menschen ankommt, war ja nicht die Göttin selbst, sondern das, was sie bewirkt hat. Also eigentlich ist die Muse
nicht
per se eine Frau oder so, sondern eine Göttin und kann dich sowieso per se mal nicht gescheit besuchen jetzt.
Das ist echt schade.
Sie kann dir nur was weiterleiten, so gesehen. Und männliche Musen, also zumindest kenne ich in diesem klassischen Sinne, fällt mir überhaupt kein Beispiel ein von einer weiblichen Künstlerin, die einen Musus hatte.
Einen Humus?
Das wahrscheinlich schon. Aber na, weiß ich nicht. Hast du da jemanden im Kopf? Madonna und Guy Ritchie? Nein, Gott.
Nein, aber was du vorher gemeint hast, eben mit diesem typischen ungleichen Machtverhältnis, weil man kann ja das im Patriarchat sowieso nicht wirklich umdrehen. Aber wenn du jetzt so zum Beispiel hättest irgendeine ältere Künstlerin, ja, gibt ja auch nicht wenige davon, aber so wirklich, die so weltbekannten Status haben, so wie Pablo Picasso, und der hat ja wirklich ziemlich viel Scheiße gemacht und war ein richtig harter Sexist und hatte ja auch, weiß ich nicht wie viel, 17.000, 20.000 Musen, die er ausgebeutet hat.
Ja, eine nach
der. Also du hast halt quasi nicht so dieses Umgelegte, eine ältere Frau hätte diese Musenmänner oder einen jungen Mann. Aber ich glaube, dass das gerade erst beginnt, dass sowas überhaupt sichtbarer wird, dass ältere Frauen überhaupt jüngere Männer haben an ihrer Seite oder die jetzt ja vielleicht nicht per se so wie Heidi Klum und Tom Kaulitz mäßig einfach nur ein Ehepaar sind, ja. Auch wenn sie gern so inszeniert wird wie so der böse alte Mann, der eine junge Frau ausbeutet. Aber
vor allem habe ich da nicht das Gefühl, dass es funktioniert. Also ich glaube nicht, dass Tokyo Hotel Heidi Klums Karriere befeuert hat, wenn dann überhaupt läuft der Hase andersrum.
Ja, das sowieso, aber allein die Tatsache, dass das so kritisiert wurde, ist ja schon witzig. Also wenn man sich denkt, wie oft Leute sagen, ja bitte trennt den Künstler von der Kunst, und auch wenn er totales Arschloch war und seine ganze Karriere auf 1000 Frauenseelen und Leichen gebaut hat, bitte kauft dieses Bild, weil es weiß ich nicht, Cubism.
Es ist einfach nur großartig.
Ja, yeah, it's another perspective. Mhm. It's just not hers, right? Also nein, aber Beispiel würde mir echt keins einfallen.
Ich hatte ganz kurz Vivienne Westwood im Kopf, aber ich glaube, das stimmt gar nicht so ganz.
Aber du würdest die Muse von ihr nicht kennen, die männliche.
Nein. Ich glaube auch, das ist ja genau das, ich kenne vor allem keine Beispiele, dass Frauen das dann so propagieren. So, hier ist meine Muse im Sinne von, da ist die wunderschöne Person neben mir, die mich zu meinen Meisterleistungen in irgendeiner Form bringt. Und ich meine, bei Picasso jetzt, wo wir bei dem Beispiel waren, der hat ja wirklich eine junge Frau nach der anderen gehabt.
Wer, Pablo Picasso?
Konnte nicht, der wollte ja auch nie alleine sein. Also der hatte ja de facto einfach ein der hatte tatsächlich ein bisschen ein Dependency-Problem und hat dann wirklich, glaube ich, einfach eine junge Frau nach der anderen so gesehen kreativ verheizt, weil die halt irgendwann dann nicht mehr können. Und auch wenn du dir die meisten seiner Bilder anschaust, es sind immer irgendwelche von seinen Frauen abgebildet. Ich glaube, selbst die vielen Pferde, habe ich in einer Doku gelernt, das Pferd steht für seine damalige Ex-Frau.
Ah, wirklich?
Also irgendwie ist das alles. Ich meine, ich finde es auch okay, ganz ehrlich. Gerade zum Beispiel Musiker ziehen so viel ihre Inspiration aus ihrem Liebesleben, aber ja.
Ja. Ja, es ist, ich glaube, wenn man Muse so als fremdbestimmtes Wort sieht, dann ist es halt echt so fürs Ego. Also sozusagen, du hast eine Muse, wenn du eh schon quasi relativ, berühmt oder berüchtigt bist, wie auch immer. Und das ist dann, dann stellt sich jeder vor, oh mein Gott, der hat so eine total schöne Frau an seiner Seite und sie inspiriert ihn durchgehend. Bis sie halt leer ist, wie du sagst. Ja. Das ist eine gute Metapher, wenn sie ausgedrückt wurden mit dem letzten Lebensinspirationswasser.
Ja, ich hatte genau das im Kopf. Ich habe, während ich das mir angeschaut habe, diese Dokumentation, habe ich mir gedacht, das ist so ein richtiger Kreativvampir. Weil er, na wirklich, weil er einfach so diesen, und deswegen ja wahrscheinlich auch immer super junge Frauen, die halt irgendwie jugendliche, frische, keine Ahnung, schieß mich tot, was er da für einen Fetisch hatte, aber
ja.
Irgendwann, wenn es dann schwierig wurde oder die Frauen sich verabschiedet, also es hat sich nur eine, glaube ich, verabschiedet, alle anderen hat er verabschiedet oder ausgetauscht. Es haben sich auch, by the way, also gerade bei ihm und auch bei anderen großen Künstlern ganz oft diese Frauen dann danach irgendwie umgebracht. Und das, also da stimmt ja dann schon was nicht. Also vor allem, wenn diese Frauen dann ihre eigentliche und eigene kreative Arbeit komplett hinten anstellen müssen, weil daneben das fragile Ego sonst nicht mehr funktioniert.
Ja.
Dann, ja, gut, schön romantisch, wenn man das Muse nennt. Ich würde es Ausbeutung nennen. Ja. Emotionale Ausbeutung.
Das hat ja auch, ich habe das in unserer die Künstlerin-Folge schon angesprochen mit Hannah Gadsby in einem Comedy-Special. Für alle, die es noch immer nicht gesehen haben, bitte schaut es euch an auf Netflix, wo sie halt erklärt, also weil sie ist auch Kunsthistorikerin und sie erklärt eben, dass die Tatsache, dass so lange die Männer in ihrer quasi Blüte und in ihren goldenen Zeitaltern quasi, wo sie gewirkt haben, halt eben, wie du sagst, so Ende 40 waren, vielleicht noch älter und die Frauen immer quasi an der Minderjährigkeit plus minus sich befunden haben. Und das natürlich zu vergleichen, ich meine, das ist ja, und deshalb würde ich vielleicht nochmal auf dieses Beispiel zurückkommen, wie akzeptiert, dass in Österreich ein Richard Lugner seinen Frauen Tiernamen gibt oder Kosenamen in Anführungszeichen und die quasi ausstellt und dadurch halt extrem viel Publicity bekommt, weil das ja irgendwie so weggelacht wird, so, ha, ja, weißt du, ist er halt so.
Weißt der du, also der man, mag das halt.
Naja, genau, das ist halt so. Der ist halt ein bisschen ein quirlig und ein ganz lustiger Typ und so. Und das ist aber überhaupt kein Problem. Aber wenn, wenn das andersrum wäre und auch eben bei diesen Ansätzen von Heidi Klum und so, sieht man das schon, dass sobald man das nur in die Richtung umdreht, dann wird es auf einmal bewusst, wie absurd sowas sein kann. Mhm. Und wenn, ich weiß nicht, wenn dein Liebhaber oder dein wer auch immer, dein Mann, was nicht so alt wie dein Großvater ist oder deine Großmutter, dann denkst du halt auch so, ich weiß nicht, ob das für Frauen grundsätzlich, für junge Frauen so ein Vorbild ist. Und ich meine, wenn ich jetzt auf die persönliche Ebene das runterbrich, wurde mir zumindest immer in jungen Jahren vermittelt, wenn du quasi nix wirst, dann suchst du halt einen reichen Dude. Und das hat ja auch impliziert, da musste ja auch alt sein, um reich zu sein. Da gab es ja damals noch nicht Mark Zuckerbergs.
Da gab es noch keine Startups.
Da gab es noch keine Apps und Startups und so weiter. Deshalb hat reich dann immer impliziert, dass auch alt ist. Aber ich kann mich erinnern, wie ich, weiß ich nicht, 16 war und das eine literal Option in meinem Kopf war, wie mein Leben sich vielleicht ausgestalten wird. Ja. Also richtig, richtig creepy.
Ja, das ist tatsächlich recht creepy, ja. Weil das sollte man ja, also eben wie du auch gesagt hast, das auf der Seite ist es nicht so weird, wenn jetzt mein Neffe zu mir herkommt und sagt, Schule macht mir gerade nicht so Bock, aber ich kann ja auch immer noch später eine reiche alte Frau heiraten. Mäh. Gut, ich würde genau sowas sagen bei meiner Nichte. Aber du hast schon recht, da gibt es eigentlich einen deutlichen Unterschied. Und jetzt, wie du es gerade gesprochen hast mit dem Lugner, und jetzt sagen wir mal, wir vergleichen Lugner und Heidi Klum, ja?
Okay, weird.
Ja, aber trotzdem. Wieso bei dem Mann wird schon so ein bisschen angenommen, ja, ich meine, natürlich findet der junge Frauen scharf.
Obviously, ja.
Aber wenn Heidi Klum, ein Mann, der bitte
schon
nicht, der schon deutlich jünger ist als sie, aber Kohle da gibt es nochmal ganz andere Altersunterschiede in der anderen Richtung, dann hat sie auf einmal irgendwie einen komischen, leichten Pido, ne? Ja, also, ja. Ja, gut, da wird dann mit zweierlei Maß gemessen und zwar komplett.
Ja, aber da, ich glaube, dieser Doppelstandard kommt da wieder raus und ich glaube auch die, was bei der Muse und dieser Romantisierung vielleicht und dieser Einbahnstraße quasi wahrscheinlich dann sichtbar wird, ist das eben dieses Tauschverhalten oder dieser Tausch, weil jetzt würden vielleicht Leute sagen, ja, aber gut, man, das sind doch Frauen, die doch auch davon profitieren, dass er sie berühmt gemacht hat und die doch auch davon profitieren, dass sie quasi was nicht auch immer bekommen haben. Und weißt du, was ich meine? Also so dieses klassische bisschen Victim-Blaming, also wenn was passiert, dass sie ja das eh, ist ja doch gewusst, auf welchen Psychopathen sie sich einlassen, mehr oder weniger. Um nochmal zu sagen, dass das meistens halt so, eben, das waren halt Kinder. Das waren halt, also unabhängig davon, das waren halt so junge Frauen, die gerade Teenager waren, die noch kein eigenes Geld hatten,
ja,
die in einer Kultur aufgewachsen sind, die ihnen erzählt, dass alles, was er sagt, richtig ist und sie sich auch daran zu halten haben, weil sonst gibt es ja keine Norm quasi. Ich will jetzt nicht sagen, dass Frauen nicht so ausbeuterisch sein können, weil das, wir sind genauso gute Kapitalistinnen wie sonst auch irgendwer, kann ich mir vorstellen.
Fall, ja.
Aber einfach die Tatsache, dass wir noch nicht zum Druck gekommen sind, solche Arschlöcher zu sein,
ja,
spricht einfach trotzdem für uns. Also, weißt du, was ich meine?
Naja, für uns beziehungsweise gegen die Männer. In dem Fall jetzt ausnahmsweise.
Ja,
ich
ja
bin ja eigentlich nicht eine von den Anti-Männer-Feministinnen, aber trotzdem
was?
In dem...
Okay, ja, ich hätte dich nicht einladen sollen. Nein, so, hier, ne.
Nein, aber also diese Machtverhältnisse, das ist wirklich gruselig, kurz erst nicht mehr ganz so einfach für einen Mann sowas zu tun, ohne dass es jemand mitkriegt. Also, und ich, tatsächlich habe ich jetzt gerade gedacht, ich denke bei Muse immer an Kunst, also an bildende Kunst im weitesten Sinne, aber natürlich auch in der Musik gibt es auch Musen.
Ja.
Also, und da ist es einfach das Gängigste auf der Welt, das spricht man so ziemlich jedem Rockmusiker zu. Ich meine, schau dir die, wir wollen jetzt gar nicht von David Bowie und seinen minderjährigen Musen anfangen.
Mhm.
Und das ist bis heute was, was kaum großartig diskutiert wurde, dass das vielleicht auch einfach ein bisschen ungeil war, was die da abgezogen haben,
ja,
zum Teil. Wäre das aber andersrum so? Ich glaube, dass, also wenn jetzt irgendwie morgen rauskommt, dass Peaches sich minderjährige Jungs hinter die Bühne nimmt, ich weiß gar nicht, ist Peaches, ist sie lesbisch?
Weiß nicht. Ja, ich glaube, Pan.
Anywho, yeah,
also
auf jeden Fall, ich meine,
ja,
das würde tatsächlich dann wahrscheinlich auch wieder mehr Aufsehen erregen.
Das würde ganze Waldbrände auslösen.
Eben, und dann
würde.
Bei Männern kommt dann wieder dieses, na, das muss man trennen. Der macht doch so großartige Musik. Oder Sting kommt übrigens in Liv Strömquist's I'm Every Woman auch vor. Der mit einem Lied berühmt geworden ist, in dem er sein Stalkertum besingt. Hier, every breath you take.
Ja, das ist vielleicht also die Verbindung, was ich ganz am Anfang schon oder dazwischen gemeint habe, wegen dieser Obsession. Also wenn du sagst, ja, immer die Rechtfertigung, ja, aber das sind junge, schöne Frauen, obviously, aber eben, wie du sagst, da kommen dann so neue Ebenen dazu, eben von wegen, wenn du dort nicht geschützt bist, zum Beispiel in diesem Verhältnis, bist du auch außerhalb nicht geschützt.
Mm.
Nicht vor ihm und nicht vor anderen. Und das ist... ich glaube, man spricht solchen Leuten immer, wenn sie so einen Genius-Status erreicht haben, immer ab, dass sie quasi was falsch machen können, weil sie ja so hoch idealisiert sind und weil sie ja quasi nur Opfer ihrer, weiß ich nicht, Kontexte sind. Also so, ja, die wollte halt dann, also eben diese ganzen Anschuldigungen, die es gibt, so, ja, sie wollte nur das Geld oder die Aufmerksamkeit oder so, das zieht sich ja bis heute durch, würde ich sagen.
Ja, absolut. Das war auch in diesem Kaori-Fall natürlich ein großes Ding, wie die sich dann an die Öffentlichkeit gerichtet hat, weil der Typ ist einfach in Japan jemand, der nichts falsch machen kann, so richtig.
Ja.
Und sie war zwar auch recht berühmt und bekannt, aber die hat zum Beispiel auch von ganz vielen Sachen, die er mit ihr gemacht hat und Veröffentlichungen, die es von ihr gab, die musste einmal zum Beispiel umziehen, weil er halt irgendwelche Sex-Diaries in ihrem Namen von ihr, also Fotografien veröffentlicht hat und dann hat sie Stalker gehabt. Also das sind lauter solche Sachen und dann hieß es danach, ja, aber sie war Arakis Muse.
Ja.
Wie geil ist das denn,
ja,
bitte?
Ja,
da ist doch
du kannst
der Rest.
Froh sein drüber,
genau,
über
also
die
mein Gott, schau dir an, was du für eine, du wurdest verewigt, du wurdest gehuldigt von dem Fotografen und ich pack irgendwie nicht so ganz, warum das dann, also das muss man vor allem trennen, bitte. Dann trenn doch von mir aus den Fotografen mal und sag, okay, dann ist er aber offensichtlich als Person in dem Kontext ein Arschloch gewesen. Punkt
ja,
aus.
Ja.
Das Foto bleibt schön, ist mir schon klar, aber der Kontext, in dem es entstanden ist, ist verwerflich.
Ja. Ja, und vor allem diese, ich glaube, diese Aufmerksamkeit, die dann man eben dadurch bekommt, weil nicht nur ist man nicht mehr sicher vor ihm, sondern das ist ja ein Multiplikator und sozusagen für andere Leute. Und an was ich gerade da gedacht habe, es gibt einen extrem tollen YouTube-Kanal von einer schwarzen kanadischen Aktivistin. Mir ist gerade entfallen, wie sie heißt, aber ich schreibe es dann unter dem Post, die über diese Video-Wichsen geredet hat, also einfach Frauen in Musikvideos und nackte Frauen in Musikvideos, die auch ein bisschen so inspirationsmäßig quasi hingestellt werden oder eher dekorationsmäßig.
Ja.
Und sie hat gesagt, ein großes Problem mit diesem ganzen Ding ist, dass nicht nur, dass sie sozusagen objektifiziert werden, weil das einmal dahingestellt, das ist eine andere Podcast-Folge, aber dass es sozusagen diesen Zugang zu ihren Körpern mehr oder weniger propagiert. Also nicht nur, dass du quasi gefeiert wirst für deine Schönheit oder für dein, was auch immer es ist, ja, sondern dass anderen Leuten dadurch erzählt wird, dass dein Körper und du zugänglich bist zu allen. Ja. Und ich glaube, das ist ja auch, was in diesem Fall von diesem Fotografen passiert ist. Du quasi inszenierst diese Frau als etwas, was quasi so idealtypisch und groß ist und sagst ja so, ihr könnt so nah an ihr sein, dass eben wirklich Leute glauben, ja, ich kann nah an ihr sein. Und ich glaube auch, dass ganz viele Leute, die heutzutage auf Social Media sozusagen ihre sich selbst zu inszenieren und eben auch relativ viele schlechte Erfahrungen mit Leuten haben, die das Gefühl haben, sie sind jetzt berechtigt dazu, Forderungen zu stellen oder Sachen über sie herauszufinden und so weiter. Das, also ich glaube, da kann man sich, das ist wie so ein Ball, der immer größer wird, wenn ein Berg runterrollt.
Ja.
Also ich glaube, das kann man irgendwann nicht mehr stoppen, dass Leute einfach das Gefühl haben, ja, sie zeigt sich so oder sie wurde so fotografiert und ich habe jetzt Zugang zu ihr und ich gehe im Arsch.
Genau.
Ja.
Also wenn so auch so ein bisschen dieses, ja, wenn sie sich doch so zeigt, dann passt sie. Also so eben, weil diese Zugänglichkeit, wer hat die denn gegeben? Es ist ja was immer noch was anderes, wenn du jetzt sagst, du hast einen Instagram-Account. Es ist immer falsch zu glauben, dass irgendjemand irgendein Recht darauf hat, dir zu nahe zu treten.
Ja.
Wurscht wie, aber natürlich, wenn es dann noch den Schritt schlimmer wird im Sinne von, ich habe nicht mal selbst die Zustimmung dazu gegeben, dass mein Körper irgendwo hingehängt wird, komplett entblößt.
Hm.
Also ich verstehe einfach nicht, wie man da sagen kann, ja, aber mein Gott, ist doch nicht so schlimm. Klar ist es schlimm.
Ja, ich glaube dadurch, dass, also wenn man das auch runterbricht auf diese ganze MeToo-Debatte, also im Sinne von, dass eher Männern geglaubt wird und ihre Reputation in unserer Kultur so ein wichtiger, weiß ich nicht, wie so ein Fels in der Brandung irgendwie ist, so der Ruf eines Mannes, eines Erfolgreichen ist irgendwie so allumfassend und egal, was daran quasi passiert, das System braucht, weißt du, was ich meine, das System braucht richtig diese Felsen, um quasi stabil zu sein und du bist in dem Sinne, wenn du quasi da durch diesen Erfolg, also ich glaube, man wird auch nicht so erfolgreich, wenn man nicht so ruthless ist. Also ich glaube, das funktioniert das Game einfach so. Und all diese Leute, und da rede ich jetzt nicht nur von Frauen natürlich, aber die unter die Räder gekommen sind, um dieser Person mehr oder weniger zu helfen, so erfolgreich zu werden, die sind einfach nicht so viel wert wie der Ruf dieses Mannes.
Mhm.
Wenn man jetzt auch sich das MeToo-Movement anschaut und die Verteidigung von diesen Felsen und von dem Ruf von Männern und den eben, die, wie ich gerade gesagt habe, die Leute, die unter die Räder gekommen sind. Für mich stellt sich halt echt die Frage, ab wann quasi die Geschichte oder die Stellung von einer Frau oder die Erfahrung von jemandem, der quasi eigentlich ein Opfer war in der Situation, quasi gleich gewertet wird. Weil ich habe das Gefühl, dass wir heute noch immer durch diese ganze Idealisierung von Leuten, also sei das jetzt Fußballspieler, Regisseure, Künstler, es ist egal. Also dieses bigger-than-life-mäßige Image, ich glaube, das ist im Worst-Case-Szenario einfach so problematisch und toxisch, weil natürlich eine Karriere nie nur eine Person macht. Aber ich glaube, Leute sind so fasziniert und so richtig auch ein bisschen süchtig danach, so perfekte Männer oder Personen vor sich zu haben, die so viel Macht haben, dass es überhaupt keinen Sinn mehr macht. Und ich glaube, das spielt ganz viel mit, einfach wie wir als Gesellschaft funktionieren, einerseits, und wer wem was zugesprochen wird. Und jemand wie ein, keine Ahnung, Picasso, Harvey Weinstein und so weiter, die haben das alles Recht der Welt. Sie werden behandelt wie Götter.
Ja.
Und obwohl die ersten Musen auch Götter waren oder Göttinnen waren, ist davon irgendwie nichts geblieben.
Na, ich habe das Gefühl, ein großes Problem bei dem Thema ist ja, zum Beispiel Picasso, ist ja nicht nur, dass es ein großartiger Künstler war, einfach mal nur so dahingestellt, aber ist ja diese Identifikation damit. Also dieses, der Künstler, und es sind ja meistens Männer gewesen, leider, werden zu unserem kulturellen Wert. Mhm. Das ist unsere Kultur.
Mhm.
Und wenn davon dann irgendwas in Frage gestellt wird, dann muss ich ja durch diese Identifikation damit mich selbst auch in Frage stellen oder die Dinge, die mich umgeben, die Gesellschaft, in der ich lebe. Und ich glaube, genau das ist für viele Leute einfach so unbequem,
ja,
dass sie es dann nicht tun.
Ja.
Und genau daraus wird es dann immer und immer wieder reproduziert. Weil klar, dieses Trending-Künstler von der Person, warum soll ich das machen?
Ja. Ja, voll. Und ich glaube, so, was ich eben wichtig finde, wenn man das eben, wie du sagst, in irgendeiner Art und Weise überwinden will, ist auf jeden Fall, dass man eben, wenn man Ausstellungen macht, Dokumentationen macht, Bücher schreibt, in irgendeiner Art und Weise die Lebenswerke, also immer ganz dramatisch von irgendwelchen großen Dudes, also nicht physisch groß, sondern kreativ groß, aufarbeitet und wieder zum 25.000. Mal irgendwo herzeigt, dass man eben diese mehr oder diese komplexere Seite auch sieht. Weil, also, ich bin davon überzeugt, dass ein, weiß ich nicht, Michael Jackson nicht so ein Genius wäre, wenn er nicht auch komplett gestört gewesen wäre. Also, der, weißt du, was ich meine? Also, ich glaube, dass wenn man solche Geschichten richtig erzählt und nicht nur in so einem so mächtigen Narrativ, in der mächtigen Geschichte, in der Erfolgsgeschichte, sondern diese verschiedenen Facetten mit reinbringt und vielleicht die Frauen, die in seinem Leben auch dabei waren, eben nicht ausblendet oder zumindest so darstellt, dass man sagt, gut, sie war nicht die Muse von ihm, sondern sie war seine Managerin, sie war seine Frau, sie war, keine Ahnung, sie hat mit ihm zusammengearbeitet, ist ja egal, wie man das nennt. Aber dass man's, ich glaube, dann kann man, wie du sagst, diese Kultur oder dieser Wert kann sich dann ändern, wenn man das auch wieder zurückgespielt bekommt mit neuen Worten, mit ein bisschen einer anderen Sichtweise, weil ich habe das Gefühl, dass sonst die 700. Pablo Picasso Ehrenjubiläums irgendwas, ja, das bringt einfach für mich nichts.
Na, aber das hat einfach, glaube ich, auch recht lang gedauert, dass man überhaupt das als Option wahrnimmt. Also, ja, dass man dieses Genie auch ein bisschen entzaubern darf, indem man einfach zeigt, was da sonst noch so drumherum passiert ist, welche Menschen damit zusammenhängen. Weil mir geht auch dieser Satz tatsächlich ein bisschen auf die Nerven, hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau.
Ja, das ist so langweilig. Ein
ganz oft wäre der erfolgreiche Mann nicht, wäre die Frau nicht da gewesen. Ja. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, Dalí. Gala Dalí, seine Frau, die ja davor, glaube ich, schon mal verheiratet war und irgendwie sich, die haben sich dann blitzverliebt. Die hat seine Karriere gemacht.
Ja.
Der hatte überhaupt nicht so das Rieseninteresse daran, so wahnsinnig erfolgreich und so zu werden. Und die hat das halt alles irgendwie gemanagt, hat sich drum gekümmert. Das ist keine Muse.
Ja.
Also, und trotzdem wird es ab und zu so bezeichnet. Also,
ja, und leider im versteckten Sinne ist es doch oft so, oder? Dass die Organisation der Frau im Leben des Mannes sein Leben ermöglicht, seine Karriere ermöglicht, sein Schaffen. Gratuliere.
Ja, mehr als oft, glaube ich. Also vor allem halt bei diesen Kerlen, sagen wir mal, aus der Generation, wo es noch diese unumstürzbaren Genies gibt, weil ich glaube, so langsam verabschieden wir uns ein bisschen davon.
Ja, ich finde es auch allein emotional und psychologisch eine Frechheit, dass man Leuten die Komplexität immer abspricht. Also ich weiß schon, dass ich glaube, durch Social Media das noch schwieriger ist, weil man Menschen aktiv nur das zeigen, was sie wollen, dass andere Leute sehen und man sich immer denkt, so, ja, okay. Aha, da ist er, umso mehr das Gleiche ich sehe, umso mehr weiß ich, da ist ein großer Haufen Scheiße auf der anderen Seite von diesem Spiegel. Aber ja, möglicherweise ist das so. Du wolltest mir noch was vorlesen aus dem schönen Buch, das du dir gekauft hast.
Ja, ich hatte nur vorhin, ich habe so einen Satz gelesen, den fand ich ganz großartig. Da ging es nämlich sogar um die Frau von, also eine von den vielen Frauen von Pablo Picasso. Und ich meine, Jackson Pollock war ja auch so ein bisschen so ein Maniac, der halt eigentlich nur gesoffen hat und genau nichts hingekriegt hat, aber er hat halt immer eine Pflegerin / Ehefrau, die sich 24/7 um ihn kümmert, wenn er sich dann wieder anspeibt vom vielen mit Farbe rumwursteln mit 7 Promille. Na, warte, aber ich muss kurz schauen, wo der war. Weil da waren so viele gute Sätze drin, das ist tatsächlich.
Ja, bitte.
Ein absolut.
Soll ich mal das Fenster aufmachen?
Oder? Das wäre gar nicht so schlecht, ja.
Ich weiß nur nicht, wie warm es draußen ist.
Ja, bin sicher nicht so warm wie hier. Boah, und was ich halt gar nicht wusste, Katron, was ich jetzt aus dem Buch gelernt habe, was der Einstein für ein Sackgesicht war. Weil der hat ja seine ganzen Bestseller, nenne ich sie mal, seine großen Ideen, also zum Beispiel unter anderem auch die Relativitätstheorie in Zusammenarbeit mit seiner Frau geschrieben. Und als er diese Frau dann verlassen hat, um mit einer anderen Frau, beziehungsweise mit seiner Cousine,
hat er sie
Leben
einfach rausgestrichen.
Hat er sie rausgestrichen.
Bist du
einfach so.
Echt, das habe ich auch nicht gewusst.
Um dann später solche Aussagen zu treffen, wie Frauen sind dem abstrakten Denken nicht mächtig.
Motherfucker.
Geht's noch?
Ja, aber das ist eben, wenn man sich das verortet, ein bisschen mit der Zeit, wo auch diese Sachen entstanden sind und wie wenig Möglichkeiten man dann hatte, dagegen vorzugehen. Also, oder, weißt du, was ich meine, irgendwie davon zu haben, weil ich sage jetzt nicht, Anerkennung ist nur finanziell und man hat quasi was davon, aber yes, actually, also,
schon geil.
Also es ist ein wesentlicher Teil davon.
Ja, absolut.
Und das ist doch auch bei Marie Curie so, dass der Mann ja auch nur dabei steht, wenn man als Frau alleine nicht den Nobelpreis einreichen hätte dürfen oder gewinnen hätte dürfen. Ich meine, die haben sich auch zusammengearbeitet, aber in dem Film über sie, glaube ich, ist das ganz gut dargestellt, dass die Organisation sie halt ein bisschen dran hindern wollten, weil sie gesagt haben, ich meine, dann kommen die anderen noch auf die Idee, dass sie da irgendwas holen können und das ist aber unser Stuff. Ihr seid zu Hause am Managen und wir sind draußen. Wir haben die Kultur und ihr habt das Haus.
Ihr habt die Natur.
Naja, aber lustig, dass dann die Göttinnen, die Musen, den anderen die Kultur gebracht haben. Das ist schon ein bisschen.
Ja, aber vielleicht ist das halt wieder dieses klassische, juckt wieder keinen, wo es herkommt, der es hinstellt und sagt, meins, und es einmal ableckt. Der hat halt irgendwie die
Der hat
die
das goldene Ei gewonnen.
Genau.
Oder Eiers.
Ja, eben, genauso wie dann der Herr Einstein halt sagt, so, baff, meine Idee. Hat zwar meine Frau ausgerechnet.
Warte mal, wann hat Einstein gelebt?
Oh, der Albert, wann war das?
19?
Anfang 20. hätte ich gesagt.
Okay, ja. Ja, ist der erste 100 Jahre her.
Auf jeden Fall, genau. Es ging hier um Jackson Pollock und seine erste Frau / Pflegerin, die junge Künstlerin Lee Krasner oder Krasner, die eben selber Künstlerin war, was ich eine ganz interessante Parallele finde, weil bei all diesen großen Malern waren irgendwie die Musen / Frauen / Geliebten selber Künstlerinnen, die aber dann ihre eigenen Karrieren zurückgesteckt haben, um besser für den Mann da zu sein. Und da schreibt Liv Strömquist, ich zitiere mal, ist leider nicht von mir, dass sie denkt sich praktisch, während sie diese Geschichte erzählt, selbst, ich denke darüber nach, was es bedeutet, als Frau die Kunst so leidenschaftlich zu lieben. Man möchte irgendwie Zugang haben zur Kunst, man will sie besitzen, man will in ihr Zentrum. Aber man ist in einem trostlosen Vorort eingesperrt. Die einzige Möglichkeit, Zugang zur Kunst zu bekommen, ist über einen männlichen Körper, so klapprig und alkoholgeschädigt er auch sein mag. Um ins Zentrum zu gelangen, muss man die altbekannten, ausgetrampelten Pfade nehmen, zum Beispiel als Geliebte oder Pflegerin. Da habe ich mir nur gedacht, yes, girl.
Mic drop.
Ja, absoluter Mic drop von Frau Strömquist, weil dann macht es halt auch wieder Sinn, dass diese ganzen alten Herren so viele junge, talentierte Frauen hatten.
Es ist so abgefuckt. Also er gedacht, die findet mich toll und sie so, I need a job. Weißt du, so komplette Interessensverschiebung.
Ja, oder halt, ich brauche tatsächlich einfach, ich brauche den Zugang. Ich werde ohne nicht, das ist ja ähnlich dann wie bei Marie Curie, ich werde ohne nicht wahrgenommen. Mich schaut keiner mit dem Arsch an, wenn ich einfach nur als weibliche junge Künstlerin irgendwo in der Szene auftauche.
Ich habe nämlich auch nachgelesen, dass bis zum Ende des 19. Jahrhunderts es Frauen nicht erlaubt war, Aktmodelle zu zeichnen, weil die halt nackt waren.
Und das dürfen Frauen nicht sehen.
Genau. Und das war in dem Sinne eine ganz große Beschränkung, weil quasi das Aktstudium per se also wesentlich war für diese Ausbildung, also diese Malerei, die es halt in diesem so spezifisch Historien, Landschaftsmalerei und so weiter gab. Und das heißt quasi, es gibt eine Beschränkung für was ganz Spezifisches, wo man weiß, man braucht das, um das zu machen.
Ja.
Ist ja eine self-fulfilling prophecy, oder?
Ja.
Toll. Und ich finde allein, dass es solche quasi Regeln gibt oder wie man quasi Frauen das unmöglich macht, wie du sagst, aktiv zu werden und sich auch drum selber zu kümmern. Weil im Endeffekt ist es vielleicht schön und gut, wenn du, keine Ahnung, mit einem Genie da zusammenarbeiten kannst. Aber eigentlich wäre es doch viel geiler zu sagen, oh, ich hab's, I made it.
Ich bin selber
Mama,
ein Genie.
Mama, I made it.
Ja, eben.
Alone.
Vor allem, wenn ich es doch selber genauso gut kann. Oder vielleicht sogar besser in manchen Fällen. Also, ich finde es aber sehr interessant. Das heißt, den Frauen wurde nicht zugetraut, dass sie mit dem Anblick eines nackten Körpers zurechtkommen. Aber wenn sie ihren nackten Körper irgendwo hinlegen und von 30
das
Augen
geht.
Beglotzt werden, das ist okay.
Ja, die Aktmodelle waren ja auch manchmal weiblich.
Ah, okay, ist natürlich ein Problem, ja.
Stell dir vor, die Frauen hätten andere nackte Frauen gesehen.
Ekelhaft.
Das war crazy.
Ja, was dann passiert wäre. Wahrscheinlich hätten sie sich vereinigt und die Männer niedergerungen.
Ich habe auch in Bezug darauf noch so ein Fun Fact.
Ja, mit den Fun
Facts. Dadurch, dass sie beschränkt wurden, weil sie eben nicht erlaubt waren, diese Aktmalerei zu machen, haben Frauen sich dann halt nicht einfach entschieden, nichts zu machen, sondern schon andere Sachen gemacht und halt, weiß ich nicht, Blumen gezeichnet und so weiter. Und dann wurde im Nachhinein auch oft gesagt, so ja, die Frauen zeichnen ja nur Blumen.
Mhm.
Weißt du, was ich meine? Also es ist eigentlich so gestört.
Ja, das ist so, wie wenn du sagst, keine Ahnung, sagen wir, du gehst in den Zoo und sagst, boah, der Tiger läuft immer nur 3 Meter nach links und 3 Meter nach rechts. Ja,
ja,
da ist ein Käfig.
Ja.
Wo soll er sonst hin?
Ja, super, selber schuld, Tiger, wärst nicht in den Käfig
hineingeboren
worden.
Der Tiger ist offensichtlich unfähig, weil der macht was.
Ja, hättest du dir mal ein anderes Leben ausgesucht, Tiger?
Ja.
Wärst du vielleicht mal ein Elefant geworden?
Ja, aber wahrscheinlich ist der Tiger im Zoo auch einfach geistig überhaupt nicht für die Wildnis geeignet gewesen.
Der weiß ja nicht mal, was ein Käfig ist. Der versteht das Konzept von einem Käfig gar nicht.
Ja, und die Frau weiß nicht, was ein weiblicher Körper ist, deswegen kann sie nicht zeichnen. Vielleicht ist das Problem.
Hast du das nicht gewusst, dass eigentlich bis so in die 70er Jahre Frauen sich immer nur ausgezogen haben, wenn es finster war?
Doch, ich kenne die Geschichte.
Das ist Art History Lessons.
Bei mir war es auch ungefähr bis in die 70er.
Bist du 70 warst, oder
nein,
was?
Nein, Schmarrn. Ein Glück nicht.
So, wir können gerne mal abschließen. Das
hast
ist,
du
eine
Muse, Katrin? Hast du irgendwie ein
Schokolade?
Muse Schokolade? Entschuldigung, das ist
nein,
ein
warte,
absolut
was? Ich
großartiger Rappername.
Muse Schokolade?
Kann ich den haben?
Ja, bitte. Wann beginnt deine Rap-Karriere?
2023.
Echt cool.
Ja.
Ja, bitte gerne. Siehst du, ich war gerade Inspiration, ohne dass du es wusstest. Bam.
Muse Schokolade, inspired by Katron.
Mm. Meine Muse, habe ich eine Muse? Gute Frage. Ja, das muss ich jetzt was Klischeehaftes sagen.
Oder hast
eigentlich.
Du das Gefühl, dass dich die Muse manchmal küsst?
Lustigerweise ist es wirklich so, dass ich finde, die größte Inspiration in meinem Leben waren feministische Texte, Beiträge, Kunst, Lieder und so weiter. Also ich finde, nicht weil ich mich so sehr darauf beziehe, dass ich eine Frau bin und das sozusagen so mich inspiriert in dem Sinne, aber es hat mich immer am meisten weitergebracht. Ich meine, vielleicht definieren Leute Inspiration unterschiedlich.
Mhm. Mit Sicherheit.
Ja. Das heißt, also für mich wäre das eher so eine Frage nach, okay, was inspiriert mich, irgendwo hinzugehen, wo ich noch nie war oder was zu fühlen, was ich noch nie gefühlt habe und an was zu denken, was ich vorher noch nie so gesehen habe. Auch so ein bisschen Perspektivenwechsel eigentlich.
Mhm.
Und deswegen einer meiner allerersten so Höhepunkte in dem Bezug war, glaube ich, Simone de Beauvoir, das andere Geschlecht. Ganz,
Shoutout.
Ganz klischeehaft schon fast. Und dann kommt jetzt noch was Klischeehafteres, was auch ziemlich problematisch ist wahrscheinlich, aber Beyoncé wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad, aber eher im Sinne von Bewegung und Tanz, jetzt nicht nur die Musik.
Mhm.
Genau.
Nee, die Musik, finde ich, wäre ja noch nicht, also die Probleme bei Beyoncé, die ich habe, sind immer bei den Texten.
Ja, okay.
Bei der Musik, also die Musik, hau rein, gib mir.
Ja, okay. Und ich glaube, so am, also so richtig jetzt was, um was Edgiges zu sagen, und ein bisschen cooler zu wirken, würde ich sagen, eine große Künstlerin, die eben auch mit ihrem Mann zusammengearbeitet hat, die sicher sich gegenseitig inspiriert haben, vielleicht ist das ganz gut, war Marina Abramović.
Mhm.
Also ich finde die, als ich die Sachen von ihr gesehen habe, war ich richtig, also das hat mich richtig umgehauen. Das habe ich vorher noch nie gesehen. Ich habe auch eine Frau, die so aussieht, wie sie aussieht, also finde ich sehr, trotzdem ex-jugoslawisch aussieht, also so eine ganz, ein kraftvolles Gesicht und ein ganz orges Auftreten.
Ziemliche Erscheinung.
Ja, voll. Und ich glaube, das ist so eben, also, blablabla. Als ich sie gesehen habe oder ihre Werke und mich damit beschäftigt habe, das war richtig inspirational, kann ich nur sagen. Und ich glaube, so ganz zeitgenössisch und aktuell ist es die Premierministerin von Neuseeland, die Mrs. Ardern. Ardern, ich schwöre, ich kann den Namen nicht sagen. Also ich folge dir auf Instagram, die finde ich ziemlich, ziemlich cool. Genau. Hast du eine Muse? Oder Musen? Museumsens?
Habe ich Museen. Ich weiß nicht, ich glaube, tatsächlich würde ich es gar nicht so richtig als Musen beschreiben. Ich habe halt, es gibt sicher Persönlichkeiten, die mich sehr inspirieren oder inspiriert haben, aber ich habe ja momentan nicht wirklich einen künstlerischen Output. Also zumindest, die haben mich inspiriert, vielleicht irgendwie eine bisschen coolere Frau zu sein, nachdem ich deren Werk irgendwie konsumiert habe. Und ich glaube, die erste, die mir da einfällt, bei mir ist es halt, glaube ich, hauptsächlich echt Musik, sind Aretha Franklin und Jill Scott.
Mhm.
Weil das halt einfach so, ich weiß noch, als ich das erste Mal Aretha Franklin gehört habe, und bei Jill Scott war es fast genau dasselbe, dass ich so das Gefühl hatte, ich gehe jetzt raus, und mir kann keiner was.
Mm.
Und ich bin badass.
Mm.
Erzähl mir nichts so. Mm. Und das finde ich, also ich meine, arg viel mehr Muse brauche ich überhaupt nicht. Weil ja. Der Rest, ich meine, den Rest muss man selber machen dann. Weil wir jetzt die ganze Zeit von männlichen Künstlern sprachen. Oder hauptsächlich, also als sozusagen diejenigen, die für irgendwas bekannt sind. Ich habe mir nämlich so ein bisschen überlegt, dieses Ding, was mir oft aufstößt bei der Muse, also bei der stereotypischen jetzt, die junge, schöne Frau, die den Mann inspiriert und der dann alles einheimst, ist ja auch so ein bisschen, dass es nimmt jemand was von dir und du bekommst aber nichts ab davon. Also du bist praktisch dann ausgeklammert. Du bist dann nur noch du bist eigentlich nicht mal mehr das Produkt, du bist nur auf dem Weg dahin halt auch da gewesen. So ein bisschen, das ist das, was mir aufstößt. Und ich finde einen schönen Satz von Nan Goldin, den ich gefunden habe, der würde eine Art von Muse und Inspiration beschreiben für mich, die das halt nicht tut. Also weil ich, vielleicht macht es für dich auch Sinn, vielleicht nicht. Sie sagt, for me, it's not a detachment to take a picture. It's a way of touching somebody. It's a caress. I think that you can actually give people access to their own soul.
Wunderschön.
Das wäre dann der Gegensatz so ein bisschen zu diesem, leg dich dahin, ich mache jetzt ein Foto von dir und danach verkaufe ich es.
Mhm.
Weißt du?
Mhm.
Also ich glaube, das hat natürlich auch viel mit Herangehensweise zu tun, wie man so eine Muse empfindet und dann hoffentlich im Zuge darauf auch mit ihr umgeht oder ihm oder, ja.
Das war ein wunderschönes Schlusswort. Danke, dass du da warst, Edwino. Es war wunderschön.
Anytime, Katron. Ich rede mit dir über alles, das weißt du.
Das war die 10. Folge der Schwankweiber. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Es wird bestimmt spannend.
Oder noch spannender.
Bye.
Bye. Thank you.
Thank you.